ARD.
Wir spielen jetzt ein Spiel. Stell dir vor, wir arbeiten bei der Polizei und helfen echten Polizistinnen und Polizisten. Wie bei so einem Escape Room Game, bei dem man Hinweise bekommt und einen Fall lösen muss. Aber bei uns ist das kein Spiel, sondern ein echter Fall. Es ist Freitagabend, die Sonne ist vor einer Stunde untergegangen. Wir sind gerade im Streifendienst und dann kommt eine neue Meldung rein. In einer Stuttgarter Geldtransportfirma wurde viel Geld gestohlen. Die Täterin auf der Flucht. Wir spielen gegen die Zeit. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich diesen Diebstahl aufklären. Ich bin Joost Schmidt und das ist...
Die Millionendieben. Ein Podcast der ARD. Jede Folge kannst du in der ARD-Audiothek hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folge 2: Die Jagd.
Wir fahren erstmal zu dieser Geldtransportfirma und checken mal die Lage. Da angekommen, wartet die Chefin auf uns. Sie zeigt uns die Überwachungsvideos. Und darauf sehen wir eine blonde Frau, die Geld in einen Karton packt. Sehr viel Geld. Die Chefin sagt, das sei eine Mitarbeiterin. Und das ist natürlich Minessa, aka Mickey. Wir wissen jetzt also, wer die Täterin ist und müssen sie finden.
Freitagabend, es ist 20.30 Uhr.
Jetzt ist für uns als Polizeiteam klar, hier ist was echt Großes passiert. Das ist kein kleiner Fall, das ist nichts Alltägliches. Wir brauchen also dringend Verstärkung. Und deswegen rufen wir Profis dazu. Die Leute vom KDD, also dem Kriminaldauerdienst. Das ist eine Abteilung von der Kriminalpolizei, die rund um die Uhr für solche Situationen ready ist. Weiter geht's. Wir müssen Minessa und das Geld aufspüren. Wo fangen wir da an zu suchen? Vielleicht in ihrer Wohnung?
Es ist 20.43 Uhr.
Minessa wohnt ja in einer Einzimmer-Dachgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und als wir als Polizei vor der Wohnung stehen, sieht jetzt von außen alles erstmal so aus, als wäre keiner zu Hause. Aber wir müssen uns drinnen unbedingt mal umsehen. Vielleicht finden wir ein paar wichtige Hinweise, wo Minessa sein könnte. Das Problem nur, wir dürfen nicht einfach so rein. Private Wohnungen sind ein geschützter Bereich. Also rufen wir eine Bereitschaftsstaatsanwältin an, sie gibt ihr Go.
Es ist 22.06 Uhr.
Wir brechen die Tür auf und schauen uns in der Wohnung um. Was sehen wir da? Hundefutter, Schmuck, der wertvoll aussieht, viele Markenprodukte, aber keinen Hinweis darauf, wo Minessa jetzt stecken könnte. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay, egal, nicht aufgeben, weitermachen. Nächster Versuch. Wir fragen wieder bei der Staatsanwaltschaft nach, können wir bitte das Handy von Minessa orten bzw. überwachen lassen? Die Staatsanwaltschaft sagt am Telefon, nein, da gibt's rechtlich nicht genug Gründe. Was können wir sonst noch machen? Auf jeden Fall die Nachbarn befragen. Eine Frau sagt, sie habe Minessa heute Morgen gegen 7:30 das letzte Mal gesehen. Wir machen uns Notizen und sagen zu allen Nachbarn, wenn Minessa doch wieder nach Hause kommt, sofort den Notruf anrufen. Noch eine Spur. Die Nachbarn haben erzählt, dass Minessa ein Auto fährt. Das können wir in unserem Polizeisystem checken. Aber da finden wir kein zugelassenes Auto auf ihren Namen. Was schon ein bisschen komisch ist. Aber abseits vom Auto, wie könnte sie noch abgehauen sein? Mit der Bahn? Oder im Flugzeug? Damit würde man am schnellsten weit wegkommen. Vielleicht ist das eine Spur. Der nächste Flughafen ist eine knappe halbe Stunde von der Geldtransportfirma entfernt. Wir rufen also am Stuttgarter Flughafen an. Da sind unsere Kolleginnen und Kollegen von der Bundespolizei zuständig. Die Kollegin am Telefon sagt sowas in die Richtung von, und jetzt wird's krass, wir können euch nur weiterhelfen, wenn wir ein Aktenzeichen von der Staatsanwaltschaft haben. Also wieder bei der Staatsanwaltschaft anrufen. Die sagen, Aktenzeichen gibt's nicht vom Montag. Hä? Wie kann man sich selbst so im Weg stehen? Da rennt also eine Frau irgendwo draußen mit über einer Mille rum und wir können nicht mal checken, ob sie in einem Flugzeug sitzt, weil wir kein Aktenzeichen haben? Okay, nee, Leute, so funktioniert das hier alles nicht. Wir haben versucht, die Polizei zu unterstützen, wo wir konnten, aber wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Ganz ehrlich, wir sind raus. Wir überlassen diesen Fall jetzt mal den Profis.
Samstag, 15. Oktober 2022. Der Morgen nach der Tat.
Polizeioberkommissar Antonio Engel ist Anfang 30 und genau so ein Profi. Er arbeitet im Dezernat 23 für Eigentumskriminalität der Stuttgarter Kriminalpolizei. An diesem Samstagmorgen klingelt sein Handy.
Also ich glaube, ich war daheim. Ich kann mich gar nicht mehr ganz genau dran erinnern.
Obwohl er eigentlich frei hat, ist er trotzdem für die Arbeit erreichbar.
Ich habe halt den Titel Callcenter, weil ich halt immer am Telefonieren bin oder immer angerufen werde oder jemanden anrufe. Auf jeden Fall wurde ich angerufen vom Chef und der hat gemeint, da ist was Größeres passiert, komm mal bitte. Hast du Zeit? Ja klar.
Also fährt Antonio Engel, a.k.a. das Callcenter, nach dem Telefonat sofort los ins Polizeipräsidium.
Es ist nicht unbedingt eine Nervosität oder sowas, sondern man ist halt gespannt, wie in einem Kino. Da kommt jetzt gleich ein großer Film, den man schon lange sehen wollte. Ähnlich ist es da bei mir. Da fährt dann der Motor hoch, also muss man sich auch konzentrieren natürlich und ist gespannt und versucht, jede Info aufzusaugen und macht sich natürlich dann seine Gedanken. Was kommt, wie könnte was passiert sein und so weiter und so fort. Das sind so die Gedanken, die zumindest mir durch den Kopf schießen.
Als Antonio Engel im Präsidium ankommt, ist sein Kollege, Kriminalhauptkommissar Ulrich Meyer, schon da. Spitzname Uli und mit Mitte 50 ein schwäbisches Ermittler-Urgestein. Er sitzt in dem Moment wahrscheinlich mit einer Kanne Tee da. Uli ist nämlich Teesuchti. Am liebsten Schwarz- oder Früchtetee. Und wenn er angespannt ist, auch mal einen Melissentee zur Beruhigung. Das Gute an Uli, er ist immer da für die anderen. Bei ihm darf jeder ins Büro kommen, vor allem den Neuen hilft er gerne. Die Kollegen haben deswegen bei ihm am Büro extra so ein Meme aufgehängt. Oder wie Uli Meyer sagt,
da haben sie dann halt vorne eine Zeichentrickfigur oder Figur ist mit Zeichentrickfilm hingehängt. Und da steht dann halt drin bei Fragen, nicht verzagen, Uli Fragen so in der Richtung.
Was mir übrigens an Meyer und Engel auffällt, als wir sie treffen, die haben sich farblich abgestimmt. Also Meyer trägt eine graue Hose und einen dunkelgrünen Pullover. Engel eine beige Chino und eine dunkelgrüne Jacke. Und beide haben sie in 3-Tage-Bart.
Ich kenne den Herrn Meyer jetzt seit knapp 2 Jahren.
Das ist so lang, echt?
Ja, so lang arbeiten wir dann halt auch fast schon zusammen. Seit 1,5 Jahren ungefähr arbeiten wir zusammen, aber seit 2 Jahren kenne ich ihn.
Also vom Vibe her wirken die schon so eingespielt wie so ein bodenständiges altes Ehepaar. Oder wie so ein Ermittlerduo aus dem Tatort. Und wenn sie gemeinsam unterwegs sind, dann läuft das ungefähr so ab.
Er hat seine Frage, ihr habt meine Frage. Weißt du, ist lustig oder macht Spaß, ist okay.
Also kurz unter uns, wenn ein Schwabe sagt, das ist okay, dann ist das das höchste Lob, das es geben kann. Das ist okay, schwäbischer Ritterschlag, also ein richtiger. Jetzt kennen wir also unsere Profis, die sollen jetzt mal bitte loslegen. Und damit zurück zum Samstagmorgen, dem Tag nach der Tat. Im Polizeipräsidium in Stuttgart sitzen um die 9 Leute in einem Raum und reden darüber, wie es weitergehen soll. Antonio Engel sagt,
da haben die Schädel geraucht. Ja, da hat man sich Gedanken drüber gemacht, wie verfährt man, wie kann was zustande gekommen sein, was sind die ersten Maßnahmen, was muss sofort gemacht werden, wer muss informiert werden und so weiter und so fort. Und was waren meine ersten Gedanken? Ich habe Bock drauf, das war mein erster Gedanke. Ich habe richtig Lust auf den Fall. Weil es einfach Spaß macht, vor allem so ein Fall in der Größenordnung.
Und Ulrich Meyer sagt,
es ist natürlich nicht alltäglich, gar keine Frage. Also für mich war das erste Mal in dieser Höhe. Und da macht man sich dann so Gedanken. Sehr viel Geld ist, was die jetzt damit macht oder was man halt damit vorhat.
Die wichtigsten Schritte sind checken, ob es Überwachungskameras rund um den Tatort gibt und die dann auswerten. Nochmal Menessas Wohnung durchsuchen und gibt es Telefonnummern von Menessa, die sie vielleicht doch überwachen oder orten können?
Also früher hat ein Kollege immer zu mir gesagt, einen gewissen Jagdinstinkt brauchst oder solltest entwickeln. Und das machst du dann, du beißt dir dann da schon rein in den Fall und guckst dann, was passiert und wie geht's weiter. Und
Und was vielleicht ein bisschen obvious ist, aber für die Polizei sehr wichtig, Social Media checken, sagt Antonio Engel.
Guckt man sich halt das Profil an, ja, und wem folgt sie? Was hat sie für Interessen? Sieht man ja in Instagram, wird ja offengelegt, vor allem wenn man ein offenes Profil hat.
So bekommen die Ermittler einen ersten Eindruck von Manessas Umfeld. Mit wem trifft sie sich? Wo ist sie oft? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in diesen alten Filmen, ja, dass die Polizisten da an so einer Tafel stehen und dann da Bilder von den Leuten aufhängen und die Beziehungen untereinander mit so Schnüren markieren. Und darunter dann so Eigenschaften schreiben wie geht gern shoppen, beste Freunde.
Wir versuchen, Ermittlungen zur Person zu führen und uns ein Bild von der Person zu machen, um uns auch in die hineinversetzen zu können, um dann eben, jetzt kommt dieser Punkt, Hypothesen aufzustellen, nachzudenken, wo könnte sie sein, was hat sie wohl möglich vor. Und da haben die Zeugen in ihrem näheren Umfeld die besten Aussagen zugemacht, sodass man dann ein Bild von der Dame hatte. Was ist das ungefähr für ein Charakter, also was ist das für ein Mensch?
Antonio Engel und die anderen befragen in den nächsten Tagen viele Zeugen. Freundinnen, Nachbarn, Arbeitskolleginnen. Und es gibt eine Zeugin, die hat Manessa bei ihrer Flucht beobachtet und sogar angesprochen. Da läuft Manessa gerade eben aus der Geldtransportfirma. So, und jetzt wird's spicy. Das, was wir da hören, ist die nachgesprochene Zeugenaussage.
Ich habe um 15 Uhr Feierabend gehabt. Dann bin ich ins Auto eingestiegen und losgefahren. Einige Meter weiter stand ein grauer Mercedes. Die Scheibe hat so ein bisschen gespiegelt. Ich konnte es nicht richtig sehen. Ich habe dann gesehen, dass rechts zwischen den Autos die Mickey vorbeikommt und die Straße quert, also überquert und Richtung dem grauen Mercedes läuft.
Diese Zeugin ist die Freundin von Manessas Chefin. Sie arbeitet ein paar Straßen weiter und sieht zufällig auf ihrem Weg nach Hause Manessa mit der Sporttasche.
Ich habe ihr gewunken, aber sie hat nicht reagiert. Sie ist dann an die Türe hinten rechts gegangen und hat diese geöffnet. Ich habe meine Scheibe runtergelassen und hey gerufen. Sie hat mich aber nicht gehört. Sie hat genau in dem Moment dann die Tür wieder zugemacht und sie war eingestiegen. Sie hat auf jeden Fall nicht zu mir geschaut. Sie hat versucht wegzugucken. Sie hat mir den Eindruck vermittelt, als ob sie mich nicht sehen wollen würde. Mir kam das komisch vor, dass eine Person hinten rechts einsteigt, obwohl vorne rechts niemand sitzt. Dann sind die losgefahren und ich bin dann auch weitergefahren.
Okay, Meier und Engel wissen jetzt, Manessa ist mit einem grauen Mercedes geflohen und vorne am Steuer, das sagt die Freundin, saß noch ein anderer Typ. Die Zeugin kann sich an das Kennzeichen erinnern, aber nur teilweise. Das, was sie sich da gemerkt hat, überprüfen die Ermittler in ihrem System. Sie finden aber kein passendes Auto.
Samstag, der 15. Oktober 2022. Ein Tag nach der Tat.
Sonne, blauer Himmel, 20 Grad. Für Mitte Oktober ist das ein Traumwetter in Wien. Die Stadt ist bekannt für wunderschöne Kaffeehäuser mit hohen Decken, prachtvolle Gebäude und natürlich den Prater, einen großen Park mit vielen Fahrgeschäften und dem ältesten Riesenrad der Welt. Wer schon mal in Wien war, weiß, das ist schon ein besonderer Vibe da. Aber wir sind hier nicht zum Urlaub machen, sondern hierher sind Manessa und ihr Komplize mit dem Auto gefahren. Und hier trennen sich auch die Wege von ihr und diesem Komplizen. Er kümmert sich um die Beute und fährt damit weiter. Manessa bekommt davon 20.000 Euro für die weitere Flucht und bleibt dann erstmal in Wien.
Weil ich damit gar nicht einverstanden war, weil es war auch anders abgesprochen, dass wir gleich weiterfahren.
Das Argument von dem Komplizen ist, es wäre dumm, wenn jetzt er und sie zusammen mit der Beute weiterfahren und die Polizei sie anhält, weil Manessa gesucht wird. Ihn kennt und sucht ja keiner. Der Komplize will das Geld in Sicherheit bringen. Und Manessa chillt jetzt also gezwungenermaßen in Wien. Von der Stadt bekommt sie aber nichts mit. Sie sitzt da in einer Wohnung fest bei einer ihr wildfremden Familie mit zwei Kindern.
Ja, da war ich 3 Tage bei der Familie, aber die waren wirklich sehr nett. Die Kinder, die ältere Tochter wollte unbedingt mit ins Shoppingcenter, wo ich auch gerne hingegangen wäre. Aber nein, ich wusste ja nicht, ob die Fahndung schon raus ist oder keine Ahnung. Nur der Vater, also der Freund von ihm, war informiert über meine Situation. Nicht komplett, aber... Und dann habe ich ihm gesagt, kannst du das bitte klarstellen, dass ich irgendwie krank bin oder Kopfschmerzen habe, ich kann nicht mit raus.
Immerhin, bei dieser Familie fühlt sie sich wohl.
Die waren wirklich alle sehr und... Ja, das ist halt irgendwie bei uns im Balkan ein bisschen anders. Da wird man auch herzlich aufgenommen.
Während Menessa da also in Wien feststeckt, denkt sie auch an das, was und vor allem auch wen sie in Deutschland zurückgelassen hat. Sie hat ja einen heftigen Cut mit ihrem alten Leben gemacht.
Es war richtig, richtig schwer, dass ich mich bei meinen Freunden nicht melden konnte und ihnen nicht sagen konnte, dass ich noch lebe. Das war halt für mich, ich war halt ein Lebemensch. Bin gern essen gegangen, ausgegangen, mal was trinken, Urlaub und ja, auch auf so Insta-Bilder zu posten, wenn ich mit den Mädels unterwegs war. Und es hat mir alles brutal viel gefehlt.
Wir haben versucht, verschiedene Menschen aus Menessas Umfeld zu kontaktieren. Das war echt super schwierig. Die meisten wollten gar nicht mit uns reden. Sie wollen entweder nichts mit dem Fall oder mit den Medien zu tun haben. Eine Person spricht dann aber doch mit uns.
So, hallo, ich bin die Leila. Ich bin 46 Jahre alt, komme aus Stuttgart und bin Mikis beste Freundin.
Leila hat uns erzählt, dass sie und Miki häufiger mal für ein paar Tage gar keinen Kontakt hatten. Wenn beide zum Beispiel viel arbeiten mussten. Das letzte Mal vor der Tat haben sie Anfang Oktober telefoniert. Da hatte Leila Corona und sie machen aus, einen Kaffee trinken zu gehen, wenn Leila wieder gesund ist.
Ich weiß, es war der 19. Oktober. Da habe ich versucht, sie anzurufen. Und das Handy war aus. Und dann habe ich eine WhatsApp geschrieben, kam auch nichts mehr zurück. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht hat sie sich ein neues Handy gekauft, die Karte nicht eingelegt oder irgendwie so. Und dann ist mir eingefallen, dass sie ja noch ein Tablet zu Hause hat. Und dann habe ich gedacht, na komm, dann schreibst du halt im Facebook oder im Messenger. Vielleicht sieht sie ja die Nachricht. Und ja, dann kam da auch nichts mehr. Und irgendwie habe ich mir dann ja angefangen, schon so Sorgen zu machen. Also, was heißt Sorgen? Also, Miki ist so ein Mensch. Wenn sie sich gedacht hat am Wochenende, okay, ich fahre jetzt 3 Tage mal nach Bosnien, dann hat sie auf dem Weg dahin mir geschrieben oder mich angerufen und hat gesagt, du, Schatz, ich bin auf dem Weg nach Bosnien, ich hatte jetzt da Lust drauf. Und also Miki ist so ein Mensch, der halt einfach, ja, wenn sie was vorhat, der hat es gemacht und hat sich dann halt gemeldet und habe dann vorerst mal also mir nichts wirklich Böses dabei gedacht. Ich habe gedacht, okay, die wird schon die Nachrichten lesen, wird sehen, dass ich sie versucht habe anzurufen oder wie auch immer. Und ich warte einfach mal ab und sie wird sich schon melden.
Und Menessa?
Ich wusste, dass sie sich Sorgen machen und ob ich lebe, was mir zugestoßen ist. Das ist, weil die kennen mich ja nicht so, dass ich mich nicht melde.
Ja, ich habe ihr dann schon so Nachrichten geschrieben wie, wo bist du? Melde dich, ich mache mir Sorgen um dich. Also da habe ich dann so alle 2 Tage mal versucht. Wie gesagt, das Handy war immer noch aus. Und ja, da kam schon dann ein bisschen ein komisches Gefühl auf, so dass sie sich überhaupt nicht tagelang meldet. Das war noch nie. Ja, aber ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Das eine sind die ganzen Freundinnen und Freunde. Aber was denken wohl die Leute bei der Arbeit?
Ja, ich habe mir überlegt, oh mein Gott, jetzt wenn es meine Chefin mit rauskriegt, weil ich ja das super Verhältnis zu meinen ganzen Arbeitskollegen und meiner Chefin, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Die wird so enttäuscht sein und wir hätten ja nächsten Tag zusammen feiern gehen sollen und was wird jetzt los sein? Oh Gott, die werden mich jetzt suchen. Also ich habe mir wirklich, und da habe ich mir auch gedacht, wieso hast du das jetzt gemacht? Warum? Also eigentlich habe ich mir das schon, wo ich mich ins Auto bei ihm reingesetzt habe, mir gleich die Frage gestellt, warum hast du das gemacht?
Mehr als 600 Kilometer entfernt in Stuttgart befragen Polizeioberkommissar Engel und Kriminalhauptkommissar Meyer noch mehr Zeugen aus Menessas Umfeld. Und dabei stellen sie immer wieder eine Frage. Haben Sie eine Idee, wo sich Menessa aufhalten könnte? Eine Zeugin hat den Verdacht, dass sie vielleicht nach Mexiko geflogen sei. Der Ex-Freund von Menessa sagt, Vielleicht ist sie in Bosnien, da hat sie ja Familie. Und Menessas Chefin von der Geldtransportfirma erzählt der Polizei,
sie könnte in Bosnien, Südwestserbien oder Nordmontenegro oder dem Kosovo sein, wenn sie es geschafft hat, rauszukommen, weil ihr das sprachlich alles offen steht. Ich weiß nur, dass sie viele Kontakte auf dem Balkan hat.
Diese Zeugenaussage haben wir nachgesprochen.
Also nachdem ich halt, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, die Urlaubsorte mitgekriegt habe, wo sie sich halt da aufgehalten hat und auch die Sprache, wo sie spricht, da habe ich eigentlich vermutet, dass er halt irgendwo im Balkan hinfährt. Das war jetzt so von Anfang an eigentlich meine Vermutung, weil wenn ich die Sprache kann, dann kann ich mich dort verständigen, ich kann mich dort aufhalten, ich kenne die Umgebung, ich habe vielleicht noch irgendwelche persönliche, familiäre Beziehungen dahin. Und deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er in diese Richtung runtergeht.
Also Meier und Engel gehen davon aus, dass Menessa im Ausland ist. Es gibt halt nur ein Problem. Im Ausland einfach so ermitteln dürfen sie nicht. Das hier ist Staatsanwältin Stör. Sie ist seit Anfang der Ermittlungen mit dabei, hat ständig Kontakt mit Meier und Engel, meistens per Telefon. Und Frau Stör betreut den Fall für die Staatsanwaltschaft mit.
Und dann ist natürlich der Gedanke, dann komme ich mit einem nationalen Haftbefehl. Das heißt, dann hätte ich nur die Suche auf das Bundesgebiet in Deutschland beschränkt, würde ich nicht wesentlich weiterkommen, außer sie würde sich entscheiden, wieder einzureisen. Und deswegen haben wir dann gesagt, dass wir einen internationalen Haftbefehl machen. Das heißt, die Suche nach ihr ausweiten über Deutschland hinaus.
Die Staatsanwaltschaft beantragt dann einen internationalen Haftbefehl am Amtsgericht.
Weil es ging natürlich darum, sie möglichst schnell zu finden. In der Annahme, dass dann die Wahrscheinlichkeit natürlich auch noch wesentlich höher ist, dass das Geld noch bei ihr ist.
Aber die Sache ist die, der Kriminaldauerdienst, der fragt das ja schon am Samstag, also am Tag nach der Tat, morgens per Telefon an. Und zwar bei der Staatsanwaltschaft in Bereitschaft. Der Kollege am Telefon sagt, vor Montag wird das nichts. Aber hier, apropos schnell, es dauert dann bis, Achtung, Donnerstag. Das ist 6 Tage nach dem Diebstahl. Böse Menschen würden jetzt sagen, Deutschland, Bürokratie halt. Aber immerhin, Meier und Engel haben jetzt einen internationalen Haftbefehl. Und Meier sagt, die Zeit spielt damit für uns.
Das ist ganz einfach. Ihr habt einen Haftbefehl, der Haftbefehl, der ist in meinem System drin. Ich mache die weitere Ermittlung und irgendwann wird die Dame vielleicht kontrolliert. Wo auch immer, wenn ich einen internationalen Haftbefehl habe, dann wird überall auf der Welt kann da irgendwas passieren. Also das meine ich mit der Zeit, weil ich kann mich schon verstecken oder sowas, aber irgendwann kommt vielleicht mal irgendjemand und sagt, ich habe da jemanden gesehen, der gehört da vielleicht nicht hin.
Also mal ganz kurz unter uns, ja. Das klingt schon so ein bisschen positiv dafür, dass die Polizei bisher ja nur so eine vage Vermutung überhaupt hat, wo Menessa sein könnte. Aber Antonio Engel bleibt trotzdem optimistisch.
Ich meine, die Frau ist auf der Flucht und ich will nicht wissen, was für ein Gefühl das ist, wenn man auf der Flucht ist. Das ist ja ein psychischer Druck, den niemand auf Dauer standhält. Deshalb habe ich mir dann irgendwann irgendwo schon gedacht oder hatte auch irgendwo die Hoffnung, irgendwann macht die Frau einen Fehler, die kommt.
Und Menessa?
Ich habe gedacht, die finden mich nicht.
Aber Menessa ist ja auch nicht allein.
Also ich bin nicht vom Einzeltäter ausgegangen, so allein, weil da ein Fahrer dabei war. Also mindestens zu zweit.
Und diesen zweiten hat sie wohl erst 16 Tage vor dem Diebstahl kennengelernt.
Oder ich sollte niemandem erzählen, dass wir uns kennengelernt haben und das soll man jetzt mal langsam angehen. Das sind so Sachen, wo ich mir jetzt denke, wie dumm warst du bitte?
Mehr in der nächsten Folge.
Die Millionendieben. Eine ARD-Podcast-Serie produziert von Das Ding vom SWR. Folge 2. Die Jagd. Host Jost Schmidt. Redaktion Farah Losch, Joschka Moravec, Wiener Nuyen und Kirsten Tromnau. Komposition und Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Dramaturgischer Support Jakob Baumer und Laura Kschikala. Produktionsassistentin Surya Maric. Technik Jean-Pierre Massabo und Claudia Obrecht. Sprecherinnen und Sprecher Daniela Rapp, Lydia Wagner, Sophia Junginger und Lena Thiemann.
Und jetzt noch eine große Podcast-Empfehlung von uns. Telephobia ist zurück mit einer neuen Staffel. In jeder Folge hilft Host Lea einem Menschen bei einem schwierigen Anruf. Und wir dürfen dabei sein. Das klingt dann ungefähr so.
Ich glaube, ich wollte da die Wahrheit auch nicht wissen. Und ich konnte die in diesen 20 Jahren jetzt davor wahrscheinlich auch nicht ertragen.
Vielleicht fragst du dich manchmal, wie es wäre, wenn du einfach anrufst.
Mein Herz, es macht bubub, bubub.
Wenn du endlich eine Antwort bekommst auf die Frage, die dich nicht mehr loslässt.
Zu hören, dass die Person vielleicht noch immer sauer sein könnte oder dass er immer noch so verletzt sein könnte, das würde schon wehtun, glaube ich.
Ich bin Lea und ich helfe dir bei dem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
Wie wird das wohl, mit ihm zu reden? Oh, bin ich schon aufgeregt.
Hör rein bei Telephobia in der ARD-Audiothek.